Jan Ortberg ist ein christlicher, also ist ein Pastor, der auf viele Konferenzen redet, der auch viele Bücher geschrieben hat, und auf einer Willow Creek Kongress vor etlichen Jahren hat er die Geschichte erzählt, wie ein Freund von sich einen Sohn hat, der immer wieder was ausgefressen hat, hat immer wieder etwas angestellt, dass der Vater ihn bestrafen musste dafür. Aber gelegentlich hat er zu seinem Sohn gesagt, diesmal werden wir Gnade walten lassen. Diesmal wirst du nicht bestraft. Der Sohn hat dann gefragt, warum? Und der Vater hat gesagt, für Gnade gibt es keinen Grund. Irgendwann später, wie es dann so kommen musste, hat der Sohn wieder was angestellt und der Vater war außer sich. Der war so wütend, der war echt sauer, dass sein Sohn das wieder so angestellt hat. Und der Sohn hat gefragt, kannst du diesmal Gnade walten lassen? Und der Vater, nenne mir einen guten Grund, warum ich das machen sollte. Für Gnade gibt es nie einen Grund. Wenn wir über Strafe nachdenken, hören wir lieber solche Geschichten. Gnade. Gnade darf walten. Gnade ist auch etwas, worüber ich als Pastor sehr gern predige. Hat auch natürlich seine Berechtigung, gerade durch Jesus. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich möchte hinzufügen, wenn wir verantwortlich sind, wenn wir verantwortungsbewusst handeln, dann wissen wir, dass Strafe immer wieder auch sein muss. Was wäre los in unserer Gesellschaft, wenn jedes Ding unbestraft bliebe? Uiui, das wäre wirklich problematisch. Es gibt Dinge, da muss eine Strafe her. Es geht einfach nicht anders. Eine Tante von mir hat das am eigenen Leib erlebt. Sie ist, also gleich nach ihrem Studium hat sie sich als Physiotherapeutin selbstständig gemacht und ist jahrzehntelang mit ihrer Praxis sehr erfolgreich gewesen. Aber es kam dann eine Zeit, wo Dinge sehr, sehr schwierig wurden. Und in ihrer Verzweiflung hat sie sich hinreißen lassen, falsche Abrechnungen bei manchen Versicherungen zu machen. Sie wurde erwischt. Sie musste dafür ein Jahr ins Gefängnis. Sie musste Reparationszahlungen danach leisten und sie konnte hinterher faktisch nicht mehr in ihren Beruf zurückgehen. Sie durfte überhaupt keinen Beruf haben, aufnehmen, wo sie zu Menschen, also beruflich zu Menschen in ihr Haus gehen würden. Sie war ein verurteilter Betrüger. Es war eine sehr heftige Zeit in ihrem Leben. Wir reden hier nicht von irgendwelcher hartgesottenen Kriminelle. Wir reden von jemandem, der in Verzweiflung eine sehr schlechte Entscheidung getroffen hat und den Rest ihres Lebens dafür die Last, die Strafe tragen muss. Wir haben Angst vor Strafe, wenn es uns betrifft. Eine schlechte Entscheidung, vielleicht eine Affekthandlung, es kann schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Dann gibt es die Handlung und ich weiß, ich bin schuldig, ich vermute, ich bin nicht der Einzige im Raum. Die Dinge, wo wir das für uns selber rechtfertigen, wo wir sagen, naja, so schlimm ist das dann doch nicht, zumindest solange ich nicht erwischt werde. Wir finden eine Rechtfertigung für uns, für unser Handeln in unseren eigenen Gedanken. Aber irgendwo im Hinterkopf wissen wir, naja, so ganz richtig ist das dann doch nicht. Und wir wissen, wenn wir erwischt werden, kann das schwere Folgen haben. Unser Text für heute ist ein Ereignis aus dem Leben Jesu, was wir im Johannesevangelium Kapitel 8 finden. Und wer in seine Bibel schaut, wird feststellen, Entschuldigung, wird feststellen, dass dieser Text meist in Klammern ist oder dass es vielleicht so ein Sternchen gibt mit einer Fußnote, wo darauf hingewiesen wird, dass dieser Text nicht ursprünglich an dieser Stelle gestanden hat. Das können wir also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Text nicht ursprünglich zu dem Johannesevangelium gehört hat. Allerdings haben wir auch genauso guten Grund zu glauben, dass das eine echte Jesusgeschichte ist. Also die Zeugnisse für diese Geschichte gehen sehr, sehr weit zurück. Und es ist etwas, was auch durchaus zu Jesu Wesen passt. Wir wissen auch von anderen Quellen, dass es verschiedene Ereignisse in Jesu Leben gegeben hat, die weitergegeben wurden, die aber nicht in einer von den uns bekannten vier Evangelien aufgeschrieben wurden. Und diese Geschichte gehört bestimmt auch in diese Kategorie. Also ist, wir dürfen auch mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Geschichte keineswegs eine Fälschung ist, auch wenn es nicht ursprünglich an dieser Stelle gestanden hat. Ich lese aus Johannes Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Am frühen Morgen begab Jesus sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sie auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Kannst du es dir auch nur annähernd vorstellen, wie es dieser Frau ergangen sein muss? Ein aufregendes, heimliches Treffen mit dem Mann, der ihr das Gefühl gab, geliebt zu sein, endet damit, dass eine wütende Meute in den Raum stürmt, sie nackt aus dem Bett schnappt, wie sie ist, und sie in den Tempel schleppt. Und vor Jesus wird sie auf den Boden geschleudert. Ich könnte es mir ehrlich gesagt denken, dass sie sich vielleicht gedacht hat, wenn sie nur gleich mit den Steinen loslegen würden, dass das Ganze ein Ende hat. Lieber tot sein als diese Erniedrigung. Sie wusste, dass sie die Strafe verdient hat. Sie war sich wahrscheinlich in ihrem Sinn sehr sicher, was sie in kürzester Zeit erwarten würde. Kennst du auch das Gefühl, im Boden versinken zu wollen? Du bist in einer Situation, wo du alles geben würdest, da rauszukommen. Bist vielleicht bei etwas erwischt worden, wo du absolut keine Ausrede mehr hast. Wir haben Angst vor Strafe, ganz besonders, wenn wir wissen, dass wir sie verdient haben. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Du kannst keinem etwas vormachen. Du hast versagt. Und jetzt kriegst du die gerechte Strafe. Jesus verhält sich in dieser Situation aber etwas komisch. Er beugt sich hin und fängt an, in den Staub zu schreiben. Die wütende Menge, die wollten Gerechtigkeit vollziehen. Jesus schreibt. Ich habe mich immer wieder gefragt, was hat er da eigentlich geschrieben? Das ist eine Frage, die alle Bibelleser seit 2000 Jahren quält, ne? Was hat er da eigentlich geschrieben? Fakt ist, wir wissen es nicht. Mal in einer anderen Gemeinde, bei einer Bibelstunde, als wir diesen Text behandelt haben, hat eine Frau gesagt, na, vielleicht hat er dabei die Namen von den Anklägern aufgeschrieben und ihre Sünden dahinter geschrieben. Ich schätze, die wären noch schneller weggegangen, wenn das der Fall wäre. Ich habe eine andere Theorie, ist auch nur das, eine Theorie, aber ich überlege, ob Jesus in dieser Situation vielleicht die 10 Gebote aufgeschrieben hat. Immerhin sind die mit der Frau gekommen mit den Worten, Mose hat uns gesagt. Immer wieder, wenn sie, also Jesus oder sonst jemand zurechtweisen wollten, es steht geschrieben. Jetzt schreibt Jesus. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Natürlich gehört, du sollst die Ehe nicht brechen dazu. Aber dieses Gebot steht nicht alleine da. Da sind noch 9 andere. Und manche davon sind vielmehr, naja, sagen wir, alltäglich. Ich meine, wir machen jetzt nicht mit Handzeichen, aber wenn ich fragen sollte, wer hier alles hat schon irgendwann eine Lüge erzählt? Und Mose hat nirgendwo gesagt, das hier ist das Schlimmste und dann wird es immer besser. Die stehen alle zusammen in der Liste. Dinge, die Gott nicht will, die uns, die unsere Gemeinschaft miteinander, die unsere Gemeinschaft mit Gott schaden. Und auf die Übertretung von vielen von diesen Geboten stand eben die Todesstrafe. Nun, ich vermute, dass die Menschen, angefangen mit den Ältesten, deswegen weggegangen sind, während Jesus schrieb, weil sie damit konfrontiert wurden, dass sie selber jede Menge Übertretungen begangen hatten. Die Steine hätten nicht ausgereicht, um alle zu bestrafen, wie das Gesetz es vielleicht vorgeschrieben hätte. Und einige waren wahrscheinlich ziemlich glücklich, mit ihrer Haut aus dieser Situation rauszukommen. Nun, egal ob meine Theorie stimmt oder nicht, die wütende Masse ist zahm geworden und hat sich davongeschlichen. Jesus und die Frau blieben zu zweit zurück. Und Jesus fragt sie, wo ihre Ankläger sind. Sie sind alle gegangen, sagt sie. Es ist keiner mehr da. Und dann kommen diese wundervollen Worte Jesu. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Hast du schon mal Angst gehabt, dass deine Fehler, dein Versagen dir die Luft abschnurren will? Richtiger Druck auf der Brust. Man hat Angst. Was kommt jetzt? Wie kann es überhaupt weitergehen? Das beklemmende Gefühl, dass es absolut keinen Ausweg gibt. Und du bist auf frische Tat ertappt. Jesus will dir hier und heute sagen, es gibt noch Hoffnung. Es gibt Befreiung von Schuld. Und er hat den Preis bezahlt. Ich habe immer wieder mal darauf hingewiesen, wir haben unser schönes Kreuz hier schön poliert und lackiert. Jesu Kreuz sah schon anders aus, war viel rauer und dann mit Blut überströmt. Wir finden schon beim Propheten Jesaja Worte, die sagen, was Jesus erleiden würde. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist immer wieder eine Gefahr. Ich merke das auch bei mir. Es ist immer wieder eine Gefahr, wenn man vielleicht schon sein Leben lang von Jesus, von seinem Opfertod gehört hat, dass man sagt, ja, die Geschichte kenne ich, habe ich 1000 Mal gehört. Und dass es für uns etwas Gewöhnliches wird. Ich möchte empfehlen, möchte auffordern, dass wir unsere eigenen Gedanken ein bisschen aufrütteln an der Stelle. Es ist keineswegs etwas Gewöhnliches, was Jesus für uns erlitten hat. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren. Ich meine, was Jesus für uns getan hat, war nicht einfach so. Wir verlieren so häufig aus den Augen, wie schrecklich, wie zerstörerisch die Sünde ist und wie weit Gott gegangen ist, um uns einen Weg zur Freiheit zu geben, einen Weg zur Vergebung, einen Weg zur Erlösung, dass er die Strafe für uns getragen hat. Das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Banalität. Und wehe uns, wenn wir somit umgehen, als wäre es eine Banalität. Jesus hat einen enorm hohen Preis bezahlt, auf das wir Zugang zu dem Vater kommen können. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Jesus dann noch zum Schluss zu der Frau gesagt hat. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Wow. Das ist eine ziemlich steile Anforderung. Aber die befreite Seele rennt nicht einfach zurück zu den Ketten. Es ist auch nicht Freiheit, alles zu tun, was ich will. Das läuft eher unter dem Rubrik Egoismus oder Selbstsucht, wenn ich alles machen kann, was ich will. Und wir werden nächste Woche auch diese Thematik weiter entfalten, wo es dann um Sucht und Suchtgefahr geht. Kleiner Teaser für nächste Woche. Die Sünde ist etwas Tödliches und Zerstörerisches. Deswegen hat Jesus gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Er hat sie nicht befreit, auf dass sie weiter Ehebruch begehen kann, weil das sie und anderen kaputt macht. Er hat uns nicht befreit, dass wir lügen, betrügen, was auch immer es ist. Er hat uns nicht befreit, auf dass wir es den anderen zeigen, dass wir besser streiten können. Er hat uns befreit, auf dass wir Versöhnung, Heilung und Erneuerung suchen können. Freiheit ist, dass ich auch einen anderen Weg wählen kann. Auch ein Weg, der mir in dem Moment vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber ein Weg, wo ich weiß, dass es Gottes Willen entspricht und dass es für mich zum Leben und zur Heilung und zur Erneuerung führt. Vorhin habe ich von meiner Tante gesprochen, die ins Gefängnis musste. Interessant ist, sie sagt selber, dieses Jahr im Gefängnis war einer der besten Jahre ihres Lebens. Sie gehört zu denen, die sagen, bevor ich ins Gefängnis gegangen bin, war ich nicht frei. Aber im Gefängnis war ich frei. Sie musste so weit sinken, auf dass sie erkannt hat, wie sehr sie auf Jesu Gnade und Liebe angewiesen ist. Und das war echt eine Verwandlung bei ihr. Das war wirklich Wahnsinn zu sehen. Diese Frau hat die Bedeutung, den Wert des Gebets entdeckt. Sie hat Gebetskreise und Bibelstunden im Gefängnis geleitet. Es wurde für sie zur Lebensaufgabe, anderen Menschen, die in ähnlicher Situation waren, mit dem Evangelium zu konfrontieren, zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt, dass es doch noch Hoffnung gibt, auch im Angesicht der Strafe, dass es mehr gibt, als was sie bisher gekannt haben. Sie erzählte davon, wie ein Streit ausgebrochen ist zwischen verschiedenen Gefangenen. Und also es kam richtig zu einer Schlägerei. Und sie hat ein paar von ihren Freunden Signale gegeben und die sind auf die Knie gegangen und haben in der Zeit gebetet. Und die haben einen Unterschied gemacht. Mitten im Gefängnis, wo so viel Leid, so viel, ja, Übel, muss man sagen, ist, dass sie Erneuerung finden konnte. Sie hatte sich auch mit meinem Onkel, von wem sie bis zu dem Zeitpunkt 10 Jahre lang geschieden war, sie hat sich mit ihm versöhnt. Die beiden haben sogar wieder geheiratet und sind bis heute sehr glücklich zusammen. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis zu der Erneuerung, die Jesus bietet. Aber wir müssen unser Leben mit ihm leben. Nicht denken, dass wir hingehen, ein bisschen Gnade abfassen und dann wieder abhauen und unser eigenes Ding machen. Das war ein völlig falsches Verständnis von dem, was Jesus uns anbietet. Jesus gibt uns nicht etwas und schickt uns los, um alleine weiterzumachen. Er will, dass wir es ihm erlauben, immer bei uns zu sein. Dass wir es ihm auch erlauben zu sagen, hey, das ist keine gute Idee. Das wird unsere Beziehung, das wird deine Beziehung mit deinen Mitmenschen beschädigen. Mach das nicht. Ich habe Angst vor der Strafe, aber du gibst mir Hoffnung, dass ein neues Leben möglich ist. Ein Leben, in dem ich die Sünde aufgebe, weil sie mich von dir trennt. Ein Leben, in dem ich auch anderen gnädig sein kann, weil ich Gnade empfangen habe. Amen.